Ja, ich bin also schon irgendwie sehr angetan von dem Gottesdienst. Irgendwie ist das so wieder, wie wir das oft so erleben, so wegbereitend, ne? Das, was vorher kommt, so im Lobpreis und in der Einleitung und so, das ist dann oft, erlebe ich das so, wie so ein Faden, so ohne Absprache, wie so ein Faden, ohne Absprache, ne? Und das finde ich mal ganz schön, weil ich so dann sehe, Gott ist dabei, der Geist Gottes ist dabei und bereitet die Dinge vor und gibt dem Ganzen auch einen Rahmen. Und ja, wir haben in einem Lied gesungen, dass so der Vorhang zerrissen ist und dass es vollbracht ist. Und das ist auch ein Stück weit, zumindest ein Teil meiner Predigt, ne? So unsere Hoffnung, die wir haben in Christus, so heißt es im Hebräerbrief, reicht bis in das Allerheiligste, bis in seine Gegenwart. Und an dieser Hoffnung sollen wir festhalten. Und jetzt zum Schluss das, was Lydia sagte, so festhalten, durchhalten. Mit Jesus haben wir überwunden. So, das sind manchmal so Bekenntnisse, die wir auf dem Herzen sagen und auch vom Kopf her sagen, aber darum geht's. Das ist das, das ist der Ruf, den wir haben. Der Herr hat uns in sein Reich hineingeholt. Der Herr hat alles vorbereitet. Er hat den Weg bereitet. Er hat uns das Leben gegeben. Er hat uns ein ewiges Haus geschaffen. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, wie oft kommt das so inhaltlich rüber, dass wir durchhalten müssen. Bis zum Schluss. Vertrauen bewahren, festhalten, diesen Kampf kämpfen, von dem die Lydia gesprochen hat und das wir überwinden können. Ja? Und das ist leichter gesagt als getan. Wenn dann die Herausforderungen des Lebens kommen, sie sagte auch, Gott hat uns nicht versprochen, dass wir ein leichtes Leben haben. Ich bin davon überzeugt, wir sind im Feindesland. Der Fürst dieser Welt, sagt die Bibel, ist der Teufel. Der hat ein Interesse daran, uns zu Fall zu bringen. Uns Christen, nicht nur wir hier, sondern allgemein die Christen zu Fall zu bringen. Den Glauben, das, was da gewachsen ist in den Herzen, diese Beziehung zu Gott, die entstanden ist, zu zerstören, wieder klein zu machen. Und das Leben ist voller Prüfungen und voller Herausforderungen. Ja? Wenn ich alleine nur an diese junge Frau, von der ich vorhin berichtet habe, aus Somalia, denke, was? Das hat mir der John Duncan da gesagt. Was für eine Entscheidung. Ja, sie entscheidet sich für Christus in diesem Umfeld, in ihrem Land. Wohl wissend, wenn ich das jemand erzähle, dann ist das mein Todesurteil. Die Leute werden um die Ecke gebracht da. Moslems. Ganz islamisch, ich weiß nicht, streng geprägt. Anscheinend. Bereit. Sie hat was ergriffen in absoluter Tiefe, eine Offenbarung. So stelle ich mir das vor. Wer kann denn solch einen Schritt gehen, wenn er nicht etwas ergriffen hat in seinem Herzen und als absolute Wahrheit, als absolut erstrebenswert erkannt hat? Dieser Gott, dieser Jesus Christus ist mein Retter für die Ewigkeit. Ich muss an ihm festhalten. Alles, was hier um mich herum ist, mein bisheriges Leben ist Dreck. So sagt Paulus das. Er erachtet sein Leben, das er bisher geführt hat, als hochgestellte Persönlichkeit in der oberen gesellschaftlichen Schicht damals in Judäa, in Jerusalem, erachtet er rückblickend als Dreck. Der hatte kein schlechtes Leben, der stand in der Gesellschaft oben. Wie kann man dahin kommen? Er bedeutet eine echte Offenbarung, ein Ergreifen, dass man bereit ist, sowas auf sich zu nehmen, festzuhalten, durchzuhalten. Und diese Frau landet hier in Deutschland und sucht christliche Kontakte, sucht christliche Lehre, online-mäßig. Ja, Halleluja, Halleluja. Gott segne sie, Gott bewahre sie. Gott leite sie. Wie leicht haben wir es dann manchmal hier, ne? In unserer freien Gesellschaft. Wir dürfen ja noch sagen und tun, was wir wollen. Keiner da, der uns bedroht. Festhalten. Darum geht's heute. Eigentlich wollte ich meine Einleitung ganz anders gestalten. Meine Einleitung sollte eigentlich so sein, dass ich ja bald in Pension gehe. Und jetzt muss ich viele Hemden tragen im Büro. Ich habe einen ganzen Schrankteil nur voller Hemden. Und Heike bügelt die Hemden. Und dann nicht gerne. Sie freut sich, wenn ich bald nur noch T-Shirts trage. Und dann werde ich Hemden aussortieren und in die Kleidersammlung tun. Ja, und vielleicht, ich meine, das kommt auch vor, wenn ein Hemd mal ganz schlecht ist, dann tue ich das auch weg. So. Und das ist so der Gedanke. Ne? Wir sind in so einer Gesellschaft, wir haben immer wieder Neues, immer wieder Schönes. Wir haben die Möglichkeit, das, was uns gefällt, was die Mode vorschreibt, uns zu kaufen und ein neues Hemd reinhängen in den Schrank. Eins, das eben aktuell ist, das schick ist, jetzt zur Zeit passt. Und das vom Vorjahr oder was, naja, das ziehe ich nicht mehr an. Das werfe ich mal weg. Und das durchzieht unser Leben. Wie viel wird weggeworfen? Weggeworfen. Das, was mal schön und attraktiv war, was erstrebenswert war, ist plötzlich nicht mehr interessant. Ist außer der Zeit. Ach komm, ich tue es weg. Und davon spricht der Hebräerbrief. Nicht von dieser Wegwerfgesellschaft, aber davon, dass man was wegwerfen kann. Werft euer Vertrauen nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Hebräer 10, Vers 35, meine ich. Muss ich mal eben gucken. Ja, darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Ja, das ist so ein Wort, das kennen wir ja, ne? Haben wir schon oft gehört. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das wird einem auch zugesprochen in der Christenheit, wenn man dann mal so irgendwie Probleme hat, an was festzuhalten. Eine Verheißung. Da steht, man, also damit ihr die Verheißung empfangt. Das ist im Grunde dieser Drei- oder Viertakt, wie man das sagen will. Ne? Gott sagt etwas, eine Verheißung. Gott hat was zu mir gesagt, das will ich in deinem Leben tun. Das halte ich für dich bereit. Da wirst du hinkommen. Die Verheißung Gottes, Gott hat geredet. Das gilt es jetzt festzuhalten. Und dann muss man das erstmal im Glauben ergreifen. Tatsächlich, Gott hat zu mir gesprochen. Ich bin sicher, das ist Gottes Reden in mein Leben. Ich habe den Glauben dafür. Und dann wartet man darauf, dass diese Verheißung sich erfüllt. Diese Verheißung soll sich erfüllen. Und man wartet und wartet und wartet. Habe ich mich vielleicht vertan? Ist doch nicht Gott gewesen. Und dann sagt die Bibel, wir brauchen Geduld. Wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Ausharren, um das, was Gott uns gesagt hat, tatsächlich zu empfangen. Und dann ist diese Belohnung da. Dieses Erleben. Ich habe festgehalten. Ich habe Gott vertraut. Er hat tatsächlich zu mir gesprochen. Und wieder aller Umstände habe ich festgehalten und ich habe es erlebt, es ist tatsächlich zustande gekommen. Ich habe empfangen, was Gott mir gesagt hat. Halleluja. Wisst ihr, das ist toll. Habt ihr vielleicht alle schon so in dem einen oder anderen erlebt, dass ihr sagen könnt, ja, ich erinnere mich damals so und so, habe ich das erlebt. Ich habe das oft schon erlebt. Und wenn man das oft erlebt, dann trainiert das den Glauben. Dann fällt das leichter, tatsächlich so dieses Wort, was Gott einmal gegeben hat, festzuhalten. Das erste Mal, da hat Gott sogar direkt mit diesem Wort zu mir gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ganz zu Anfang meines Glaubenslebens, in den ersten Jahren, als ich dann Heike kennenlernte. So, und ich hatte eine gescheiterte Ehe hinter mir, als ich noch nicht Christ war, vor meiner Christenzeit. Und da gab es so Dinge, die mich halt dann irgendwo auch geprägt haben. Ja, und Gott musste noch an mir arbeiten. Und Heike war verunsichert Und ich war selbst auch verunsichert. Was ist denn hier los? Warum komme ich nicht auf den Pott? Ne? So, und dann war eine Zeit, wo wir uns dann so ein bisschen entfernt hatten und dann gebetet und Gott hat an mir gearbeitet. Und dann kam dieses Wort, wo ich mich dann wieder aufmachen wollte. Wie lange soll ich noch warten? 2 Monate. Oh, ist das wirklich das, was du sagst? Will ich ja gar nicht. Und dann habe ich dieses Wort gekriegt. Genau dieses Wort. Werf dein Vertrauen nicht weg. Es wird eine große Belohnung haben. Du brauchst Geduld. Und dann habe ich Gott um eine Bestätigung gebeten. Und auf wunderbare Weise, diese Bestätigung kam genau so mit diesem Wort. Könnte ich jetzt ausführlich beschreiben, aber das war so. Und ich konnte festhalten. Gott hat mir geholfen. Dann Jahre später, als wir unser Haus gekauft haben, da habe ich mich, wir hatten eine Einliegerwohnung und die war vermietet. Und da war ein älteres Ehepaar und die hatten gesagt, die würden ausziehen. Und dann kam da keine Bewegung drin. Und wir lebten in der Hauptwohnung, Rahel, Elisa, Mama und Papa, alle in einem Zimmer geschlafen. Damals ging das noch, weil die klein waren. So, und ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich geschnallt, dass die einen Mietvertrag hatten, der befristet war. Ich konnte die gar nicht kündigen. Das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich konnte die nicht kündigen. Und ich hatte Sorge. Und eines Abends habe ich zu Gott geschrien und ich habe gesagt, du musst mir jetzt ein Wort geben. Und ich schlag die Bibel auf und lese als erstes auf Psalm 37, ich glaube Vers 11 ist es, und schaust du dich um nach ihrer Stätte, so sind sie nicht mehr da. Das hat mich getroffen, voll in mein Herz. Und ich habe laut triumphiert, der Herr hat zu mir gesprochen. Und dann hatte ich Frieden. Ich konnte ein Wort, eine Verheißung Gottes festhalten. Festhalten, bebeten, darin ruhen, Frieden finden und sagen, Halleluja. Und dann habe ich nur geschaut und plötzlich kam Bewegung rein. Und die sind dann ein paar Monate später ausgezogen, tatsächlich. Ein halbes Jahr später wurde verkündigt an unserer Dienststelle, dass die Dienststelle, wo ich war in Münster, aufgelöst werden sollte. Das war 2001, im Januar, 29. Januar, vergesse ich nie. Hat keiner mit gerechnet, eine Umstrukturierung innerhalb der Bundeswehr, dass unsere Dienststelle betroffen sein sollte, wusste keiner. Und das war wie so ein Paukenschlag. Und ein halbes Jahr vorher haben wir das Haus gekauft, aus Gottes Hand genommen. Und diese Auflösung bedeutete, hätte dann für mich bedeutet, du musst nach Augustdorf gehen oder nach Düsseldorf. Wochenendehe führen oder jeden Tag fahren. Was für eine Familie alles Käse ist. Herr, wir haben doch dieses Haus aus deiner Hand genommen. Das kann doch jetzt nicht sein. Ne? So hin und her. Und gebetet, überlegt, anders beworben. Und nach etwas über einem Jahr hat Gott zu mir gesprochen. Durch ein Wort, das mir diese Schwester aufgeschrieben hat. Ich habe das gelesen und wusste sofort, Gott sagt zu dir, diese Entscheidung, diese politische Entscheidung wird zurückgenommen. Ich kann das nicht erklären. Dieses Wort hat so zu mir, und das war wie ein Hammer. Ich habe das damals in unserer Gemeinde gesagt. Ich habe es meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass ich glaube, dass diese Entscheidung zurückgenommen wird. Aber ich musste festhalten. Es hat noch über 2 Jahre gedauert. Dann kam diese Entscheidung, dass das zurückgenommen wird. Es hat sich immer weiter rausgezögert, diese Auflösung, bis plötzlich der Zeitpunkt da war, es wird zurückgenommen. Und das habe ich dann damals in der Ahaus, in der Gemeinde, gesagt. Und anschließend kam der Konrad zu mir und hat gesagt, ey Klaus, echt toll. Damals, als du das erzählt hast, dass das passieren würde, habe ich gedacht, jetzt dreht er aber ab. Aber das ist das, wenn wir eine Verheißung haben. Wenn Gott zu unseren Herzen spricht, ich will das in deinem Leben tun. Festhalten, geduldig sein, nicht aufgeben, das ist manchmal dann ein Kampf. Aber ich glaube, dass Gott uns in diesen Dingen trainiert. So, und hier in dieser Bibelstelle, Hebräerbrief, da ging es um was ganz anderes. Nee, nicht ganz anders, aber es war fundamentaler. Es war grundsätzlicher Art. Dieser Brief ist an Judenchristen geschrieben, so wird es allgemein ausgelegt, um sie zu ermutigen, an der Verheißung festzuhalten, dass Christus bald wiederkommen würde. Die warteten darauf, Christus kommt bald wieder. Die frühen Christen haben damit gerechnet, das dauert gar nicht lange, bis Jesus wiederkommt. Und der Brief ist sehr wahrscheinlich so in den Jahren 60 bis 70 nach Christus geschrieben. Also da waren ja schon etliche Jahre vergangen und die warteten immer noch, die ersten Christen. Und die haben für ihren Glauben manches auf sich genommen. Das könnt ihr in diesen Passagen da, Hebräer 10, könnt ihr das lesen. Ne? Die haben ihr Eigentum nehmen lassen. Die haben öffentliches Verspottung und Verfolgung auf sich genommen innerhalb ihrer Gesellschaft. Und dieser Brief, wenn man den liest, der ist in den ersten 10 Kapiteln. Es geht nur darum, Jesus im Vergleich zur alttestamentlichen Geschichte darzustellen. Als erstes, Jesus ist der größere Prophet. Im Alten Testament wurde durch Propheten und durch Engel verkündigt, kam Gottes Offenbarung. Jetzt redet der Sohn Gottes zu uns. Dann Jesus, als nächster Punkt, muss ich mal eben gucken, ist der größere Befreier als Mose. So wie Mose Israel aus Ägypten herausgeführt hat in das verheißene Land, ein Vorbild auf Christus, aber Jesus ist größer, der uns in das ewige verheißene Land führt und befreit aus aller Sünde und aus allem Tod. Jesus ist der größere Hohepriester, der vollkommene Hohepriester, so ist er da im Hebräerbrief beschrieben. Nicht Aaron, nur ein Vorschatten. Jesus ist größer. Und Jesus ist auch das vollkommene Opfer. Der ganze Opferdienst im Alten Testament, der war immer nur befristet. Immer wieder mussten für Sünden, Vergebung und für andere Dinge Opfer gebracht werden. Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht. Das zeichnet der Schreiber diesen Judenchristen in dieser Gemeinde, die den Brief empfangen haben, vor Augen. Und dann sagt er, und es geht darum, dass festzuhalten. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausdauer die Verheißungen erben. Das steht im Hebräer 6, Verse 11 und 12. Und später kommt er da nochmal drauf. Und sagt, darum geht's. Wir müssen festhalten. Das, was ich gerade vorhin eingangs schon sagte, ne? Diese Hoffnung, die wir haben in Christus, ist wie ein Anker, der hineinreicht in das Allerheiligste. Das ist dieses Bild vom Tempel. Ja? Der Vorhof, das Heilige, wo die Opfer gebracht wurden. Und das Allerheiligste, wo einmal im Jahr der hohe Priester reinging. Und als Jesus starb, ist dieser schwere, große Vorhang zum Allerheiligsten in der Mitte durchgerissen. Der Eingang in das Allerheiligste war frei. Und unsere Hoffnung in Christus reicht wie ein Anker da rein und hält uns auch fest da drin. Daran müssen wir festhalten. Festhalten. Das ist das, worum es geht. Das ist dem Schreiber hier auf dem Herzen. Die Gemeinde, die diesen Brief empfängt, zu ermutigen, haltet daran fest, auch wenn Christus noch nicht wiedergekommen ist, haltet daran fest. Und er sagt, der Schreiber, es wird nicht mehr lange dauern. Das war die Erwartung damals. Es wird nicht mehr lange dauern. Haltet fest an eurem Glauben. Die waren anscheinend in der Gefahr, zurückzufallen in ihre altjüdische Tradition und das, was Christus gebracht hatte, loszulassen, zu verlieren. Es war grundsätzlich, es ging nicht nur mal um, Herr, welche Arbeit werde ich haben? Oder du hast mir gesagt, ich würde einen Partner kriegen oder sonst irgendwas. Ja, was Gott uns alles verheißt, was wir glauben was wir im Glauben annehmen. Ja, und mich hat dieses Wort so angesprochen, weil es darum auch geht, den Glauben an Christus zu verlieren. Es ist ja manchmal dieses Wort, halte an deinem Vertrauen fest, das begegnet uns unter Christen immer so in diesen Dingen, die uns gerade aktuell so bewegen, aber nicht grundsätzlicher Art, wo es um Glauben an sich geht, sondern einfacherer Art. Und hier geht es darum, nicht vom Glauben abzufallen. In Kapitel 10 schreibt er auch, ab Vers 19, wenn wir diese Zuversicht jetzt haben zum Eintritt ins Heiligtum, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen an Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und dann später, im Folgenden, beschreibt er dann, dass die Gefahr besteht, dass man sich in Sünde von dem Glauben von Christus abwendet und das, was er getan hat, mit Füßen tritt. Mit Füßen tritt. Ja, wenn man das als Erstes so liest, diese Passage, da steht, oh, wenn ich eine kleine Sünde begehe, dann bin ich vielleicht außen vor. Das ist dann nicht gemeint. Es geht darum, sich wirklich in Sünde von Gott, von Christus abzuwenden, von ihm abzufallen. Warum erzähle ich das hier eigentlich? Weil ich über die Jahre immer wieder und jetzt jüngst auch vor wenigen Tagen noch mitgekriegt habe, was so oft in der christlichen Szene passiert. Gemeinden zerbrechen, Gemeinden werden gespalten. Und man redet von Gemeinden, aber Gemeinden ist immer Gemeinschaft der Gläubigen. Das sind immer Geschwister. Manche orientieren sich neu. Manche verlassen ganz die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, weil sie total frustriert sind und die Schnauze voll haben. Und diese Dinge will ich mal ansprechen, weil dann die Gefahr wirklich droht, dass Menschen, Geschwister, ihren Glauben an Christus verlieren. Deswegen sagte ich eingangs, unser Leben wird auch ein Leben von Prüfung und Herausforderung in dieser Hinsicht sein. Und es ist gut, wenn man gegründet ist. Wir müssen uns im Glauben festmachen. Wir müssen uns im Glauben gründen, in seiner Liebe gegründet sein. Ich finde es so toll, dass wir das mit den Kindern machen. Ich glaube, das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Natürlich immer auch Verantwortung als Erstes der Eltern. Ja, Gott segne euch dabei. Das ist eine Herausforderung, aber ein Auftrag. Ich finde das auch ganz toll, dass wir jetzt den Glaubenskonkurs machen, dass wir uns zurüsten, Erkenntnis haben, Verständnis haben über die Dinge, damit wir ein Fundament haben im Glauben. Das gehört mit dazu. Und ich habe mir so ein paar Punkte jetzt rausgesucht, die ich mal kurz so ansprechen will, was dazu führen kann, dass man sich abwendet, dass man was verliert. Hier bei denen, da diese Gemeinde, man ist gar nicht sicher, an welche Gemeinde dieser Brief geschrieben ist. Man kennt auch nicht den Autoren, da wird immer wieder drüber gemutmaßt. Aber es ist klar, dass der sich in der alttestamentlichen Geschichte auskannte und dass er einen Apostelstatus hatte. Das wird unterstellt. So, und hier ging es darum, dass die Geschwister darauf warteten, Jesus kommt wieder. Das war die Verheißung. Und es dauerte und dauerte und dauerte. So, das ist ja für heute, für uns, gar nicht so die Frage. Ich glaube, ein Großteil der Christenheit wartet gar nicht so bewusst. So, Jesus, wann kommst du wieder? Dieses Sehnen danach. Eher ist vielleicht so, bleib noch mal ein bisschen weg, weil ich möchte gerne noch das erleben und das erleben und das erleben. Ja? Weil wir vielleicht nicht so diese Vorstellung präsent haben, was heißt das, wenn Jesus wiederkommt? Wäre ein anderes Thema. Aber das war damals der Anlass. Aber man kann ja auch andere Erwartungen haben, was ich gerade schon mal so angerissen habe, ne? Auf die man wartet und wartet und wartet und dann irgendwann so sagt, nee, das war wohl doch keine Verheißung von Gott. Und wer hat mir das überhaupt gesagt? Durch welchen Propheten kam das? Das ist ja wohl auch irgendeiner, der nicht so die dolle Beziehung zu Jesus hat. Redet Gott überhaupt? Ist das nicht alles Einbildung? Wie schnell können sich so Gedanken entwickeln und plötzlich bist du auf dem Weg, der dich ins Misstrauen führt, weg von Geschwistern, weg von Gemeinde. Und das können manchmal gar nicht so tiefgehende Dinge sein. Ne? Ich weiß von jungen Geschwistern, die auf eine Arbeitsstelle warten, wo sie sagen, Herr, wann gibst du mir mal endlich eine Arbeitsstelle, die ich mir wünsche? Oder andere Dinge, ja? Ein Partner. Ja, die Christenheit ist ja auch so, ja, man wünscht sich einen christlichen Partner. Und dann muss man erst mal finden. Kann man nicht bei Aldi kaufen. Wäre noch vielleicht noch mal eine Geschäftsidee. Entschuldigung. Ja, oder Bedrückung und Verfolgung, was ich gerade von der jungen Frau erzählte. Ne? Aber das ist ja immer wieder passiert. Jesus sagt das in der Endzeitrede, Matthäus 24. Da kündigt er die Zerstörung des Tempels an, was im Jahre 70 bis 73 nach Christus ja tatsächlich geschehen ist. Ja, und dann bezieht man sich auf eine Prophetie, aus dem Brief, aus dem, ich glaube, Buch Daniel ist es, wo dann der Gräuel der Verwüstung beschrieben wird, der dann sitzt im Tempel. So, und das ordnet man dem zu. Aber er kommt in dieser Rede ja auch auf die Endzeit und sagt, es wird so schlimm werden, wenn Gott um seiner Kinder willen diese Zeit nicht verkürzen würde, würde keiner gerettet werden, sagt Jesus. Was heißt das? Das heißt, für mich, die würden alle ihren Glauben verlieren. Wenn Gott nicht eingreifen, so groß kann Bedrückung und Verfolgung werden, dass keiner mehr standhält. Und Jesus sagt, um derer Willen wird Gott das verkürzen, diese Zeit, wenn es dann in die Endzeit geht. Oder, was ich gerade sagte, Spaltung in der Gemeinde. Ja, wenn wir in den Korintherbrief schauen, das war ja so eine Gemeinde, wo drunter und drüber ging. Moralisch, das Abendmahl, so was er hier alles schreibt, ne, die hatten so ihre Vorstellung und lebten in Saus und Braus da zum Teil noch. Vollkommen unerzogen. Und er schreibt hier, indem ich, aber das ist 1. Korinther Kapitel 11, Vers 17, indem ich aber dieses befehle, kann ich nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Da ist sogar eine Notwendigkeit drin. Er sagt also, Spaltungen, das sind dann, da gibt es Lager innerhalb der Gemeinde, Gruppierungen, vielleicht mit unterschiedlichen Glaubensansichten, die sich gegenseitig befehden und gegenseitig in Frage stellen. Und dann gibt es aber auch Parteiungen, also Loslösungen. Das ist das, was man als Sekte bezeichnet, wenn sich etwas abspaltet, loslöst und einen ganz anderen Weg geht. Und er sagt, das ist einerseits ja auch nötig, damit die Bewährten, die den wirklichen Glauben haben und nicht um der Philosophie willen oder sonst irgendwas, um irgendeiner Auseinandersetzung willen, sich ablösen und streiten, sondern die letztendlich erkannt haben, in der Gemeinschaft der Gläubigen geht es darum, mit Christus und mit Geschwistern in Liebe und in Einheit Gemeinschaft zu haben und einander zu erbauen und Christus zu erkennen und seine Diener zu werden. Es geht nicht darum, wer hat denn hier Recht. Das schreibt er hier. Aber solche Dinge gibt es in vielen Gemeinden und führen dazu, dass unter der Oberfläche, man sieht das oft nicht so erst, aber wenn man da mal ein bisschen drin ist, dann kriegt man plötzlich mit, okay, hier ist ja manchmal ganz schön Zoff und ganz schön Argwohn. Und das ist eine geistliche Atmosphäre. Und das macht vieles kaputt. Und Geschwister sind darüber oft so frustriert, dass sie sich abwenden und sagen, ehrlich, der Laden will ich nichts mehr mit zu kriegen haben. Spaltung und Parteiungen habe ich in meinem jungen Christenleben zweimal erlebt, in ein und derselben Gemeinde. Das erste Mal hat einer, der, da war ich 2 Jahre gläubig, wir hatten gerade Gemeinde gegründet und das ging wunderbar auf, damals in Aarhus. Erstes Gebäude sollte gebaut werden, also mit einfachsten Mitteln, und ein Grundstück wurde bereitgestellt von der Stadt im Industriegebiet und für ein Appel und ein Ei, 100 Mark im Jahr an Pacht. 100 Mark. Und in diesem Ganzen, als das offenbar wurde, sind genau ein Drittel der Geschwister gegangen. Da kam Zoff, Unfriede. Und wenige Jahre später, 2005, 2006, kam ein Streit auf. Und in diesem Streit kamen Dinge hoch, die uralt schienen, aber noch in den Herzen Einzelner wohnen. Und plötzlich war eine Auseinandersetzung da und es bildeten sich wieder Parteien. Bis dann einige gingen und ein Restbestand da war. Mittlerweile gibt es die Gemeinde nicht mehr. Zerbrochen. Spaltungen. Zerbruch. Und ich weiß, dass einige der Geschwister seitdem nicht mehr in eine richtige Gemeinde gegangen sind. Einzelne haben sich so zusammengefunden. So. Aber Einzelne sagen, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Gott bewahre sie, dass sie als einzelne Schäfchen ihren Glauben bewahren können. Verletzungen und Bitterkeit. Wenn Menschen unter Menschen in christlicher Gemeinschaft verletzt werden. Wir sind alles liebe Geschwister. Wir lieben einander bis ans Ende. Ja? Aber manchmal geht es mit mir durch. Da geht mir der oder die so auf den Sack. Da könnte ich doch tatsächlich und ich könnte mal so richtig einen austeilen. Passiert leider sowas. Menschen sind unter sich. Menschen sind nicht immer heilig. Verhalten sich nicht immer heilig. Und was ist, wenn wir verletzt werden? Wir sollen einander vergeben. Wir sollen einander vergeben. Das ist manchmal schwer. Ich erinnere mich an eigene Dinge, aber auch bei Heike, was das manchmal für ein Kampf war, wirklich von Herzen vergeben zu können, Frieden zu finden wieder, Einheit zu finden. Und manch einer schafft das nicht. Eine wirkliche Wurzel der Bitterkeit, so wie das auch hier in Hebräer 10 heißt, dass wir die Wurzel, oder Hebräer 12 ist, glaube ich, der Wurzel der Bitterkeit. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, damit nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet und viele durch diese verunreinigt werden. Das ist eine ernsthafte Mahnung. Aber die Dinge haben einen Anfang. Und da passiert was. Und Gott sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Und es ist leider manchmal sehr schwer. Dann kommen dann so Dinge hinzu, auch Hebräer 12, 1 bis 14, da redet der Schreiber über geistliche Erziehung und Heiligung, dass wir dem nachjagen sollen, dass wir bereit sein sollen, uns von Gott korrigieren zu lassen, erziehen zu lassen. Nicht einfach so, weil er uns nichts gönnt, sondern damit wir fest werden, in ihm gegründet sind, dass wir in seiner Weisheit durch das Leben gehen können. Und das, was er uns letztendlich auch geben will, auch wirklich empfangen können, mit ihm gehen bis ans Ende. Dazu dienen alle diese Dinge, dass wir einander erbauen. Gott erzieht uns. Wir sollen der Heiligung nachjagen. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, schreibt hier der Autor des Hebräerbriefs, Kapitel 12, Vers 14. Und vielleicht als letzten Punkt, weltliche Verlockungen. Der Paulus schreibt im Timotheusbrief im 2. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Das ist so ein kurzer Satz. Das ist so ein Gruß, so ein Abschiedsgruß. Demas, das war jemand, der mit ihm unterwegs war, auf Missionsreise, hat die Welt lieb gewonnen. Der ist da und dahin gegangen. Das spricht Bände. Der ist zurück. Der hat gesagt, nee, ich finde Gefallen daran und daran. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der eine junge Christin lieb hatte und die beiden waren befreundet und so ein junges Pärchen. Und dieser junge Mann kam über diese Beziehung zum Glauben. Hat Christus angenommen. Ging in die Gemeinde, hat auch mal an einem, ich glaube, einen Grundkurs teilweise teilgenommen. Und dann ging so ein, zwei Jahre ins Land. Der war nicht sehr gegründet. Da war im Glauben keine richtige Festigkeit. Und dann kamen die alten Beziehungen, die Kumpels, die dann mal so, ey, komm doch mal mit wieder Samstag in die Disco. Jo, hat er dann auch gemacht. Und dann wurde das einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann war dann samstags abends, ey, ich kann morgen nicht in die Gemeinde. Hab dann getrunken. Und irgendwann war er nach meinem Dafürhalten weg vom Fenster. Ich weiß nicht, was sich da glaubensmäßig weiterentwickelt hat. Die Welt lieb gewonnen mit ihren Verlockungen. Davon spricht Paulus. Und manchmal passiert es auch, dass Christen unter uns, das habe ich letztens auch noch gehört, sich so daneben verhalten, dass die anderen Christen erschüttert sind, wenn sie das mitkriegen in der Gemeinde, weil sie denken, boah, hätten wir nie gedacht, dass der das und das macht, unter dem Deckmantel so nach außen in der Liebe Christ, und dann läuft das und das ab, und das erschüttert gerade auch junge Christen so immens, dass sie zweifeln plötzlich, gerade auch wenn es Männer oder Frauen sind, die eine Verantwortung in der Gemeinde wahrgenommen haben. Das erschüttert, wenn man wahrnimmt, im Heimlichen laufen diese und diese Dinge ab und nicht mal eben Kleinigkeiten. Das führt manchmal dazu, wie auch in diesem Fall, dass dann zu guter Letzt eine Gemeinde auseinanderbricht. Ja, ich hatte das so auf dem Herzen heute so zu sagen. Ich sehe keinen Anlass bei uns. Bitte. Aber das ist so eine, ich habe gesagt, ja, das ist eine Botschaft, die irgendwo wahr ist. Das begegnet uns auf unserem Weg mit Christus in die Ewigkeit. So wie, da bin ich ganz dankbar für, dass Lydia das sagte. Es ist nicht einfach, Christ zu sein. Und wir haben Kämpfe. Und Jesus hat gesiegt. Und wenn wir an Jesus festhalten, dann können wir überwinden. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dazu, dass wir, das sind die Verse 19 bis 26, dass wir standhaft sein sollen. Dass wir mit ehrlichen Herzen und Gewissheit die Gegenwart Gottes suchen sollen. Dass wir an diesem Bekenntnis der Hoffnung festhalten sollen, aufeinander Acht haben. Ach, vielleicht lese ich es zum Abschluss einfach vor. Sind ja nur ein paar Verse. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen an Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlungen nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Nach Frieden trachten, der Heiligung nachjagen, aufeinander achten, zu Werken der Liebe anreizen, die Versammlungen besuchen, teilnehmen an der Gemeinschaft, das ist ein Schutz für uns. Und das lege ich uns heute Morgen auch ans Herz. Ich danke, dass ihr dieser ernsthaften Predigt so geduldig zugehört habt. Vater, und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns stark machst in dir, dass du uns gründest, Herr, in deiner Liebe, dass du unseren Glauben festmachst, dass du eine feurige Mauer um uns bist, um jeden Einzelnen, um jede Familie, um uns als Gemeinde, Vater, dass du uns bewahrst in dir. Ich bitte dich, dass du uns an deine Hand nimmst, dass du uns durch dieses Leben führst, dass du uns hilfst, siegreich zu sein in dir, festzuhalten an deiner Verheißung, Herr, bis zum Schluss. Amen.